Manchmal prallen in einem einzigen Kapitel der Bibel die unsichtbare Welt der Mächte der Finsternis, religiöse Fassade und die leise, aber überragende Herrlichkeit Christi aufeinander. Lukas 11 zeichnet genau ein solches Bild, da ist ein stummer Mann, der plötzlich reden kann, ein Haus, das zwar gereinigt, aber leer bleibt, religiöse Führer mit sauberen Händen und schmutzigen Herzen und mitten darin der Menschenerretter, der in schlichter menschlicher Gestalt mit göttlicher Autorität handelt. Wer er in diesem Kapitel wirklich ist und was er tut, ist der Schlüssel, um Gottes wahres Jubeljahr, Freiheit, Licht und Gemeinschaft mit ihm, zu verstehen. Stärker als der starke Mann, Christus und das Reich der Finsternis. In Lukas 11 tritt der Menschenerretter in eine unsichtbare Auseinandersetzung hinein, die sich in einer sehr sichtbaren Not zeigt, und er trieb einen Dämon aus, der stumm war. Es geschah aber, als der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme, und die Volksmengen wunderten sich. Hinter der Stummheit dieses Mannes steht ein Reich, eine geordnete Machtstruktur der Finsternis. Die Schrift scheut sich nicht, dies klar zu benennen. Von den Ephesern heißt es, dass sie einst gewandelt seid nach dem Zeitalter dieser Welt, nach dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das Reich der Finsternis ist mehr als eine dunkle Stimmung, es ist eine herrschende Wirklichkeit, die Menschen bindet, verformt und ihre Fähigkeit zur Antwort auf Gott lähmt, so wie dieser Mann nicht sprechen konnte. Das Wort des Herrn zeigt an, dass Satan ein Reich hat. Satan ist der Fürst dieser Welt und der Fürst der Macht der Luft. Er hat seine Vollmacht und seine Engel, die seine Untergebenen als Fürstentümer, Gewalten und Weltbeherrscher der Finsternis dieser Welt sind. Daher hat er sein Reich, die Macht der Finsternis. Doch mitten in diese bedrückende Realität hinein stellt Lukas 11 die Überlegenheit Christi. Die Lästerung, er treibe Dämonen durch Beelzebub aus, legt ihm nahe, Teil dieses dunklen Systems zu sein. Jesus aber deckt die Absurdität dieser Anklage auf und führt den Blick auf den eigentlichen Hintergrund. Satan ist ein starker Mann, bewaffnet und wachsam, der seinen Hof bewacht, so dass seine Habe in Frieden ist. Gefangene im Haus dieses starken Mannes erleben einen gewissen fatalen Frieden, nichts bewegt sich, nichts ändert sich, Fesseln werden zur Normalität. Doch dann zeichnet Jesus das Gegenbild, wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er. Der Menschenerretter nennt keinen Engel, kein Heer, keine Strategie, er stellt einfach sich selbst als den Stärkeren hin, der in das Haus des Feindes einbricht und die lange unantastbar scheinende Ordnung der Finsternis zerbricht. Ein leiser, aber tiefgehender Akzent in Lukas 11 liegt auf der Formulierung, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Nicht vom Arm, nicht von der ausgestreckten Hand ist die Rede, sondern vom Finger. Was für Satan ein starker Mann ist, ist für Gott eine Angelegenheit eines Fingers. Das heißt nicht, dass geistlicher Kampf für uns leichtfertig wäre, es zeigt, wie ungleich die Kräfte sind. Dort, wo böse Mächte uns als übergroß erscheinen, sieht der dreieine Gott kein Duell unter Ebenbürtigen, sondern ein souveränes Handeln ohne Mühe. Der Finger Gottes ist das leise, aber wirksame Eingreifen, das keinen Lärm machen muss, um endgültig zu sein. Im Hintergrund steht die ganze Autorität des Königs, wenn ich die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Jede Befreiung ist ein Aufblitzen dieses Reiches, ein Vorwegnehmen des Tages, an dem die Finsternis endgültig weichen muss. Damit wird der geistliche Kampf nüchtern und hoffnungsvoll zugleich beschrieben. Nüchtern, weil die Schrift von Gewalten, Mächten und Weltherrschern dieser Finsternis spricht und deutlich macht, dass das Leben des Glaubenden nicht in einem neutralen Raum stattfindet. Hoffnungsvoll, weil die Initiative nicht bei den Mächten liegt, sondern bei Christus, dem Stärkeren. Er ist nicht nur der, der einzelne dämonische Manifestationen stoppt, sondern der König, der das Königreich Gottes mitten in die von Satan beanspruchte Zone hineinträgt. Kolosser 1,13 fasst das in ein großes Bild, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Lukas 11 zeigt uns eine Momentaufnahme dieses Versetzens, der stumme Mann, der redet, die Bindung, die bricht, die Festung, in der der Starke entwaffnet wird. Und er trieb einen Dämon aus, der stumm war. Es geschah aber, als der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme, und die Volksmengen wunderten sich. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Im Licht dieser Verse darf der Blick weggehen von der Furcht vor der Finsternis hin zu der Gewissheit der überlegenen Autorität Christi. Es entlastet, zu wissen, dass der geistliche Kampf kein Kräftemessen auf Augenhöhe ist, sondern das Voranschreiten eines bereits siegreichen Königs. Wer das Reich Gottes so versteht, wird nicht von jeder Regung der Finsternis beeindruckt, sondern lernt, innerlich bei dem Stärkeren zu bleiben, dessen Finger genügt, um das zu lösen, was für uns unlösbar erscheint. So wächst ein stiller Mut, die Dunkelheit ernst zu nehmen, ohne ihr das letzte Wort zu geben, und das eigene Leben als Teil des Jubeljahres zu sehen, in dem Christus Gefangene herausführt und sie in die Freiheit seiner Liebe stellt. Kein leeres Haus, erfüllt mit dem Geist und im Licht leben. Nachdem Jesus die Realität des Reiches der Finsternis offenbart hat, richtet er den Blick auf eine andere Gefahr, die leere Mitte des Menschen. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte und sucht Ruhe, und da er sie nicht findet, spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gekehrt und geschmückt. Das Bild ist eindrücklich, das Innere ist aufgeräumt, geordnet, geschmückt, aber leer. Kein Götze mehr sichtbar, keine grobe Unreinheit und doch kein Bewohner. Gerade diese Leere wird zur Einladung für eine tiefere Finsternis, dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit, schlimmer als er selbst, und das Ende jenes Menschen wird ärger als der Anfang. Die Bedeutung hier ist, dass wir, nachdem wir von dem Besitz der Dämonen gereinigt worden sind, dennoch leer sein können, nicht erfüllt mit der Lebensversorgung des Geistes. Mit anderen Worten, innerlich sind wir nicht von Gott und mit Gott besetzt. Damit entlarvt der Menschenerretter eine verbreitete Täuschung, dass die Befreiung von offenbarer Sünde oder dämonischer Bindung schon das Ziel wäre. Äußere Veränderung und moralische Besserung können beeindruckend aussehen, das Haus ist gekehrt und geschmückt, aber wenn der Mensch innerlich nicht von Gott besetzt ist, bleibt er verwundbar. Wenige Verse zuvor hat Jesus seine Jünger in ein Gebetsleben geführt, das genau diese positive Erfüllung im Blick hat, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Hier begegnen sich 2 Bilder, das leere, zwar gereinigte Haus und das Herz, das vom Vater mit dem Heiligen Geist gefüllt wird. Das erste bleibt offen für Rückfälle, das zweite wird zu einer Wohnung Gottes. In diesem Zusammenhang gewinnt auch die Ermahnung aus Epheser 5 an Kontur, und werdet nicht betrunken mit Wein, in dem Zügellosigkeit ist, sondern werdet im Geist erfüllt. Es geht nicht nur darum, falsche Füllungen zu meiden, sondern um eine andere Art von Erfüllung, die stille, tragende Gegenwart des Geistes, die das Innere besetzt, durchdringt und ordnet. Ein Herz, das von Gott bewohnt ist, bleibt nicht neutral. Es ist beschäftigt, nicht mit oberflächlicher Aktivität, sondern mit dem dreieinen Gott selbst, der in seine Kinder hineingekommen ist. Der Dienst des Menschenerretters besteht daher nicht nur darin, zu reinigen, sondern in einem tieferen Sinn darin, zu bewohnen. Im neutestamentlichen Jubeljahr kehrt der eigentliche Herr ins Haus zurück und macht es zu einem Ort seiner Gegenwart. Fast nahtlos schließt sich daran das Bild vom Licht an, die Leuchte des Leibes ist dein Auge, wenn dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht, wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Das Auge ist hier der innere Blick, die Ausrichtung des Herzens. Ein lauteres Auge ist nicht gespalten, nicht doppelt, es hat nicht zugleich Gott und etwas anderes als Mitte. Wo der Blick klar auf Gott gerichtet ist, beginnt sein Licht, den ganzen Menschen zu durchdringen, denken, fühlen, wollen. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist und keinen finsteren Teil hat, so wird er ganz Licht sein, wie wenn die Leuchte mit ihrem Strahl dich beleuchtete. Christus beschreibt nicht einen Moment der Erleuchtung, sondern eine Lebensweise, das Leben eines Menschen, der innerlich von Gott erfüllt und von seinem Licht durchleuchtet ist. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte und sucht Ruhe, und da er sie nicht findet, spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit, schlimmer als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort, und das Ende jenes Menschen wird ärger als der Anfang. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Die Bilder vom leeren Haus und vom lauter ausgerichteten Auge lenkten den Blick weg von bloßer Selbstverbesserung hin auf die Frage, wer im Innern wohnen darf. Es ist entlastend zu erkennen, dass der Schutz vor erneuter Finsternis nicht in angespannter Anstrengung liegt, sondern darin, dass der Vater gerne den Heiligen Geist gibt und Christus selbst das Herz erfüllt. Wo das geschieht, entsteht ein Lebensstil des Lichts, der nicht perfekt ist, aber real, Gedanken, Motive und Wege werden durchsichtig vor Gott. So wird das Leben nicht nur befreit, sondern auch bewohnt, und gerade dieses Bewohntsein ist die stille, tragfähige Freude des neutestamentlichen Jubeljahres. Mehr als Jona und Salomo, der Menschenerretter mit höchster Moral und göttlicher Weisheit. Im weiteren Verlauf von Lukas 11 wendet sich der Menschenerretter einer anderen Form von Finsternis zu, der religiösen Fassade. Ein Pharisäer lädt ihn zum Mahl ein, und als Jesus sich nicht rituell wäscht, stößt dies auf Verwunderung. Die Antwort ist scharf und liebevoll entlarvend zugleich: Nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Toren! Hat nicht der, welcher das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht? Hier steht ein Mensch vor ihnen, dessen Inneres und Äußeres völlig übereinstimmen. Der Menschenerretter hat keine Diskrepanz zwischen dem, was er zeigt, und dem, was er ist. Seine menschlichen Tugenden, Reinheit, Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeit, sind Ausdruck seiner göttlichen Eigenschaften. Gerade deshalb kann er die innere Unstimmigkeit einer äußerlich korrekten, aber innerlich harten Religion so klar benennen. Nun reinigt ihr Pharisäer das Äußere des Bechers und der Schüssel, aber euer Inneres ist voll Raub und Bosheit. Sinnlose! Hat nicht der, welcher das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht? Die Pharisäer sind nicht an der Oberfläche böse, sie verzehnten sogar die kleinsten Gartenkräuter. Doch Jesus sagt, aber das Gericht und die Liebe Gottes vernachlässigt ihr. Es fehlt das Herzstück, Gottes Gerechtigkeit, die nicht nur äußere Formen wahrt, und die Liebe Gottes, die den anderen nicht als Objekt religiöser Kontrolle, sondern als Mitmenschen sieht. Die Gesetzesgelehrten, so fügt er hinzu, beladet die Menschen mit Lasten, die schwer zu tragen sind, und ihr selbst rührt diese Lasten nicht mit einem eurer Finger an. Der Gegensatz zu Christus könnte kaum größer sein, er trägt Lasten, statt sie aufzulegen, er gibt, statt zu nehmen, er ist innen wie außen wahr. Seine Moral ist nicht eine besonders konsequente Ausführung von Regeln, sondern die Menschwerdung der göttlichen Liebe in einer menschlichen Lebensführung. Inmitten dieser Konfrontation bezeichnet sich Jesus als größer als Jona und Salomo. Dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht, es fordert ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas. Denn wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Jona wurde durch seine Rettung aus dem Bauch des Fisches zu einem lebendigen Zeichen der Gnade Gottes für eine heidnische Großstadt. Christus geht tiefer hinab und höher hinauf, er steigt in den Tod hinab und steht in der Auferstehung auf, um einer ganzen Menschheit zum Zeichen des Heils zu werden. Seine Auferstehung ist das große Zeichen, das über alle Zeiten hinweg ruft, Gott hat seinen Menschenerretter bestätigt, und in ihm beginnt das wahre Jubeljahr, die endgültige Befreiung aus Schuld, Tod und Gottesferne. Ebenso stellt er sich als größer als Salomo hin, eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit den Männern dieses Geschlechts und wird sie verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören, und siehe, hier ist mehr als Salomo. Salomo verkörperte Weisheit, baute den Tempel und regierte in einer Blütezeit Israels. Christus aber ist die Weisheit Gottes selbst, der wahre Sohn Davids, der den geistlichen Tempel, seine Gemeinde, baut. Seine Worte sind nicht nur kluge Lehren, sondern Ausdruck des ewigen Vorsatzes Gottes, damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgemacht werde. In ihm treffen göttliche Weisheit und menschliche Zartheit zusammen, er kennt das Herz Gottes und das Herz des Menschen und bringt beides auf eine Weise zusammen, die heilt. Der Herr aber sprach zu ihm, nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Toren! Hat nicht der, welcher das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht? Aber wehe euch, Pharisäer! Denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und jedes Kraut, und das Gericht und die Liebe Gottes vernachlässigt ihr, diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Die Gegenüberstellung von religiöser Fassade und der gelebten Wahrheit Christi lenkt die Aufmerksamkeit weg von äußerer Korrektheit hin auf das Herz. Es ist befreiend zu erkennen, dass Christus als der Größere als Jona und Salomo nicht nur fordert, sondern schenkt. Er bringt das eigentliche Zeichen, seinen Tod und seine Auferstehung, und eröffnet darin ein Jubeljahr, in dem Schuld vergeben, Fesseln gelöst und Leben geordnet wird. Wer ihn in dieser Fülle sieht, muss sich nicht in der Anstrengung verlieren, das Äußere makellos erscheinen zu lassen, sondern darf damit rechnen, dass seine Weisheit und seine Liebe das Innere verändern. So wächst eine stille Zuversicht, der größer ist als alle Vorbilder der Schrift, ist zugleich der im Alltag nahe ist und das Leben Schritt für Schritt in die Richtung seiner eigenen Wahrheit führt. Herr Jesus Christus, du Stärkerer als der starke Mann, danke, dass dein Sieg über die Finsternis echt ist und auch heute gilt. Fülle mein inneres Haus mit deiner Gegenwart, mit dem Heiligen Geist und mit deinem Licht, damit kein leerer Raum für Angst, Lüge oder Bindung bleibt. Reinige mich nicht nur äußerlich, sondern durchdringe Herz, Gedanken und Motive mit deiner Wahrheit und deiner Liebe. Lass mich deine Weisheit hören wie die Königin aus dem Süden und deine rettende Gnade ergreifen wie die Leute von Ninive, damit dein Jubeljahr der Freiheit und Gemeinschaft mit Gott in meinem Leben sichtbar wird. Stärke alle, die dir gehören, in diesem Kampf und bewahre sie in deinem Namen und fern von dem Bösen. Dein Licht soll in dieser dunklen Zeit durch deine Gemeinde leuchten, bis du wiederkommst. Amen.